Ja, ich möchte gerne ein paar Verse aus Jesaja Kapitel 35 lesen. Jesaja Kapitel 35, die Verse 3 bis 8. Da spricht der Prophet Jesaja. Jesaja 35, 3, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige, werden nicht irre gehen. Ihr Lieben, das ist ein prophetisches Wort, das für uns eine gewichtige und gewaltige Bedeutung hat. Aber lasst mich das ein bisschen einkleiden und einfügen in einen größeren Zusammenhang. Zunächst einmal wichtig: Dieser Text beginnt mit einer Aufforderung. Stärket die müden Hände. Und festigt die wankenden Knie und sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, fürchtet euch nicht. Aber ihr Lieben, und das ist gleich das Erste, was ich heute in besonderer Weise betonen werde. Warum sagt der Prophet das? Und was ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir das tun sollen und können? Und das wird sofort deutlich in den folgenden Versen. Nämlich die Motivation und der Grund, warum wir unsere Hände stärken und unsere wankenden Knie festigen sollen, ist, dass der lebendige Gott etwas erklärt hat darüber, was er tun wird. Und damit liegt sofort die Betonung wieder auf das, was er tun wird. Eine prophetische Zusage, die hier gemacht wird, weil er etwas ganz Bestimmtes tun wird, deswegen können wir und sollen wir unsere Hände stärken und feste Schritte tun und brauchen keine Angst haben und nicht verzagt sein, denn er tut etwas. Und in das, was er tut, sollen wir hineintreten mit unserem Tun, mit unseren erstarkten Händen. Weil er etwas tut. Lass uns das als Erstes einmal als eine entscheidende Sache festhalten. Immer wenn Gott etwas sagt, was wir tun sollen, dann ist die Motivation immer in der Weise gegeben, dass er etwas tun will. Und dass wir uns hineinbegeben in das, was er tun will. Und darum ist der größere Teil dieses Textes eine Prophetie, eine Ansage, eine Erklärung, was er tun wird. Und es sind hier vier Dinge, die er nennt, der Prophet, von dem, was Gott hier und tun wird. Nämlich, er selber kommt. Das ist gewaltig. Er selber kommt und wird retten. Zweitens, die Augen der Blinden werden geöffnet. Die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Stumme wird singen und jubeln. Und das Dritte, er wird Wasserstellen und Wasserquellen in der Wüste hervorbringen. Und das Vierte, es wird einen Weg geben, eine heilige Straße, auf der kein Unreiner gehen wird. Eine ganz deutliche Erklärung, was Gott tun will. Und weil er etwas tut, deswegen, weil diese Zukunft geprägt ist von seinem gewaltigen Tun, können Menschen ihre Hände stärken und feste Schritte machen und brauchen kein verzagtes Herz haben. Okay. Und Folgendes. An wen spricht Jesaja? An wen ist diese Prophetie gerichtet? Ich denke, das ist immer wichtig, nachzudenken, an wen ist das eigentlich geschrieben. Nun, zunächst einmal an das Volk Israel. Und das dürfen wir nie vergessen. Es ist an das Volk Israel gerichtet und natürlich dann in zweiter Linie auch an uns, weil wir durch Jesus in den edlen Ölbaum Israels eingepflanzt sind. Deswegen sind die Verheißungen an Israel auch Verheißungen an uns. Aber nicht anstelle von Israel, sondern auch an uns. Aber was ich noch sagen möchte, und das ist auch eine wichtige Nebenaussage von dem, was ich sagen möchte heute, oder es ist nicht nur eine Nebenaussage, sondern eine sehr wichtige Aussage, nämlich Folgendes. An diesem Wort hier in Jesaja 35 und an vielen anderen, aber das ist ein klassisches Beispiel dafür, darf ich es einmal so sagen, da können wir etwas erkennen und sollen wir etwas erkennen, was für den Umgang mit prophetischen Worten grundsätzlich wichtig ist. Und zwar folgendes, das ist hier ein Wort, wo es offensichtlich ist, wenn wir geöffnete Augen haben, vor allem für das Prophetische, dass hier es sich um ein einziges Wort handelt, das sich in mehreren verschiedenen Stufen entfaltet und erfüllt, und zwar über eine ganze Reihe von Zeitperioden entlang. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aussage. Gott macht manchmal eine prophetische Aussage, die sich aber nicht nur unmittelbar in der nächsten Zeit erfüllt, sondern noch eine zweite Erfüllung, eine dritte Erfüllung, eine vierte Erfüllung hat, wo Zeitepochen dazwischen sind und wo eine Stufe in die andere übergeht, im Sinne auch einer Ausweitung in eine größere Fülle hinein. Viele Worte, die prophetisch vor allem im Alten Testament angekündigt sind, sind Worte, die sich zunächst einmal in der Generation, in der es gesagt worden ist, erfüllt, aber vielleicht noch sehr unvollkommen, sehr anfänglich. Und es ist sozusagen, wartet darauf, dass es eine weitere Erfüllung geht. Aber diese weitere Erfüllung kann Zeit brauchen. Manchmal sogar sehr viel Zeit. Manchmal sogar Jahrhunderte, wenn es sich um Prophetien des Alten Testamentes handelt. Und ihr Lieben, so ist es mit diesem Wort. Dieses Wort ist zunächst einmal gesagt an die Generation von Jesaja. Und an die nächstfolgende Generation. Das ist jene Generation, die in der babylonischen Gefangenschaft sitzt. Nachdem Jerusalem zerstört worden ist und das Exil begonnen hat und nun viele der Israeliten in Babylonien in der Gefangenschaft sitzen, ist dies ein Wort an sie des Trostes, dass sie ihre Hände stärken, wankenden Knie festigen, denn er kommt und wird euch retten. Das ist für diese Generation ein wichtiges Wort im Zusammenhang damit, dass sie herausgerettet werden aus dieser Gefangenschaft. Dass sie wieder zurückkommen. Und diese Verse, ich habe sie ja unterbrochen, es geht ja noch ein paar Verse dann weiter, wird dann deutlich auch, dass es hier um eine Rückführung in das Land geht. Das heißt, die erste Stufe, die noch sehr unvollkommen ist im Zusammenhang mit der Gesamtaussage dieser Prophetie, ist, er wird sein Volk aus der Gefangenschaft herausführen und wieder zurückführen. Damals unter Kyros. Und dann gibt es eine zweite Stufe der Erfüllung. Und diese zweite Stufe der Erfüllung dieses Wortes beginnt mit Jesus. Beginnt mit seinem ersten Kommen in diese Welt. Er kam in sein Eigentum. Er kam in diese Welt. Als die Zeit erfüllt war. Das heißt, da ist jetzt eine zweite Stufe, in der dieses Wort erfüllt wird. Er kommt, um zu retten. Und da sehen wir Rettung in einem ganz anderen Zusammenhang noch, nämlich in diesem Zusammenhang, was durch das Kreuz symbolisiert wird. Er kam, um zu retten, nicht nur von äußeren Feinden, oder nicht zuerst von äußeren Feinden, sondern von der Macht der Finsternis, von der Macht der Sünde. Er kam, um uns zu reinigen, wiederherzustellen, um uns ewiges Leben zu geben, um uns zu befreien aus jeder Verlorenheit. Und er hat das, was er damals getan hat, bestätigt durch Zeichen und Wunder. Taube hören, Lahme gehen und Blinde werden wieder sehend und so weiter und so fort. Also hier ist eine zweite Stufe der Erfüllung viele hundert Jahre später, wenn man es in diesem Zusammenhang hier liest. Als zu Jesus einmal die Jünger des Johannes des Täufers kamen und sie fragten, bist du es, auf den wir warten sollen, oder ist es ein anderer? Und da gibt ihnen Jesus eine interessante Antwort. Er zitiert diese Stelle. Er sagt zu seinen Jüngern, geht zurück zu Johannes dem Täufer und berichtet, was ihr seht, nämlich, jetzt kommt diese Stelle, Blinde sehe, Lahme gehen und Taube hören. Das ist ein Zitat aus Jesaja 35. Jesus selber nimmt dieses Wort und sagt, jetzt ist dieses Wort noch einmal in einer anderen Weise, noch in einer tieferen Weise in Erfüllung gegangen. Aber das ist immer noch nicht die letzte Erfüllung. Es gibt noch eine weitere Erfüllung, in die das hineingeht. Das wird dann sein, wenn er wiederkommen wird. Und dann werden alle Aspekte dieses Textes, und das ist ein ganzes Kapitel hier, Kapitel 35, werden dann zur Erfüllung kommen, wenn er wiederkommen wird. Und wenn die Fülle von all dem, was hier ausgesprochen wird, tatsächlich in die Wirklichkeit kommen wird, wenn er sein messianisches Reich sozusagen errichten wird und dann wird in diesem Reich all das zur Fülle kommen, hier auf dieser Erde noch. Was hier in Jesaja 35 sowohl für Israel, denn es ist auch dann in den letzten Versen noch gesagt, dass sie in einer Weise auch zurückkommen, die noch nicht durch die Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft erfüllt wurde, sondern erst dann seine Erfüllung findet, wenn das Volk Israel jetzt in unserer Zeit zurückkommt und dann das erlebt, was noch aussteht im Moment durch die Wiederkunft Jesu, dass es dann zu dem Mittelpunkt und Zentrum der Gegenwart Gottes und des Reiches Gottes wird. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt einen Umgang mit dem prophetischen Wort, wo wir lernen können etwas aus dieser Sache, die ich gerade erklärt habe, auch im Zusammenhang mit unseren Prophetien, die wir bekommen. Manchmal sind die Prophetien, die wir für unser Leben bekommen, für unsere Zukunft, für unseren Dienst, für irgendetwas, was in unserem Leben ist, auch etwas, was sich nicht auf einmal erfüllt, sondern in Stufen. Und manchmal kann zwischen der einen Stufe und der anderen Stufe viel Zeit vergehen. Manchmal erleben wir es, dass ein Wort sich anfängt zu erfüllen und wir denken, das ist sehr unvollkommen. Ist das überhaupt schon eine Art Erfüllung? weil das ist nur so ganz, ganz, ganz kleine Anfänge. Das kann es noch nicht sein im Zusammenhang mit dem, was Großes erfüllt worden ist. Und wenn sich's dann nicht weiterentwickelt gleich, sondern ein bisschen stehen bleibt und verzögert wird, die nächste Entfaltung dieses Wortes in unserem Leben, dann passiert es oft, dass wir sehr, sehr müde werden. Dass wir oft zweifeln, ist das überhaupt ein Wort vom Herrn gewesen? Und wir würden diese erste Stufe, die so ganz, ganz klein ist, überhaupt nicht als Erfüllung dieser Prophetie ansehen, weil wir immer nur auf die letzte Stufe der Erfüllung sehen. Aber da gibt es Stufen. Als Israel zurückgekehrt ist, das erste Mal, also aus der babylonischen Gefangenschaft in ihr Land, dann war das schon für sie eine Erfüllung, obwohl es nur eine unvollkommene Erfüllung dieses Wortes war, das ihnen hier gegeben wurde. Aber sie haben es verstanden als Erfüllung. Manchmal, ihr Lieben, bekommen wir auch prophetische Worte, die sich nicht einmal in der Zeit unseres Lebensspanne erfüllen, sondern darüber noch hinausgehen. Manches erleben wir gar nicht von dem, was für uns prophezeit ist. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir verstehen, jedes prophetische Wort, das wir bekommen, gehört nicht uns. Es gehört ihm. Er tut etwas und er nimmt uns damit hinein. Aber ob er alles durch uns erfüllen wird, während unserer Lebzeit, das ist seine Sache. Wir können auch manchmal aus dem Leben herausgenommen werden, obwohl noch nicht alles erfüllt worden ist von dem, was uns gesagt wurde. Aber deswegen ist die Prophetie nicht kaputt. Die geht weiter, weil es ist ja seine Prophetie. Es ist ja etwas, was er sagt. Er tut es. Wir werden mit hineingenommen. Aber vielleicht auch andere nach uns werden noch mit hineingenommen. Es ist sehr wichtig, dass wir da nicht sozusagen festhalten und festklammern an Prophetien, die vielleicht noch nicht erfüllt sind und sagen, ja, wenn das während meiner Lebzeit nicht erfüllt, dann ist alles aus, dann stimmt sie nicht und so weiter. Oder wenn sie sich nicht weiterentwickelt oder wenn ich nur die erste, eine anfängliche Stufe erlebe. Ihr Lieben, prophetische Worte von Gott sind manchmal von vornherein so gegeben in dem, was er denkt und wie er es erfüllen möchte, dass es von vornherein verschiedene Stufen der Entwicklung hat. Und es ist so wichtig, dass wir überall dort, wo wir schon Anfänge einer Erfüllung sehen, auch wenn es noch ganz unvollkommen ist im Zusammenhang mit dem, was gesagt wird, dass wir anfangen zu sagen, danke Herr, du beginnst bereits es zu erfüllen und nicht immer nur sagen, ja, das ist ja noch gar nichts. Sondern dass wir jede Stufe einer Erfüllung, einer Prophetie wahrnehmen. Und auch getröstet sind davon, dass wir sagen, okay, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, wo es erfüllt wird. Und sei es durch andere. Aber er lügt nicht. Und er hält, was er verspricht. Das entspannt auch im Umgang mit eigenen Prophetien. Lässt aber auch dankbar werden und den Blick uns schärfen für das, was jetzt schon geschehen ist, was jetzt schon passiert, wie er jetzt schon seine prophetischen Worte erfüllt, auch wenn sie noch nicht dem entsprechen, was an Größe ausgesagt worden ist. Aber es kommt. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt zurückgehen auf Jesaja 35, dann würde ich sagen, wir befinden uns in der zweiten Stufe der Erfüllung. Wir befüllen uns nun insgesamt sozusagen in der Stufe zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu. Und die Basis für diese zweite Stufe war, dass Jesus gekommen ist. Dass er gekommen ist und für uns gestorben ist. Jetzt nicht im Sinne, dass er uns befreit hat von äußeren Feinden, sondern hier liegt der Schwerpunkt von der Macht der Finsternis, wie ich schon vorher gesagt habe. Und dass er dieses, sein Reich angefangen hat zu bauen in dieser Welt, das gekennzeichnet ist, dass Zeichen und Wunder geschehen. Zum Reich Gottes gehören Zeichen und Wunder. Und ihr Lieben, wir leben in dieser Phase, wo wir auch sehen können, mit offenen Augen, dass wir in dieser Phase auch an das Ende. Und das heißt nicht zeitlich etwas mehr, sondern das heißt an die Vollendung dieses Zeitalters kommen, in einen Übergang zu dem nächsten Zeitalter, wo dieses Wort auch erfüllt wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Und so wie Jesus gesagt hat, dass sein Reich etwas ist, was wachstumsmäßig wächst, aus einem kleinen Samen wird ein großer Baum sozusagen. So können wir auch da sagen, wir befinden uns in einer Phase, wo Gott uns zusagt, dass das, was er da verheißen hat, zunimmt. Immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis es sich vollendet in die dritte Stufe hinein. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ist dieses Wort hier brandaktuell für uns. Es ist brandaktuell für die Gemeinde Jesu. Und wenn hier es heißt, als dieses erste Aussage, wo der Prophet sagt, er kommt und er rettet, dann heißt das im Zusammenhang, in dem wir stehen heute, dass uns verheißen wird, dass seine Gegenwart, seine Herrlichkeit und seine Kraft gewaltig zunehmen wird. Er ist schon gekommen, er regiert, aber seine Gegenwart hier auf Erden ist noch nicht vollendet. Aber sie nimmt zu, stetig zu. Und das ist die Verheißung. Und das ist etwas, was wir ergreifen müssen. Es ist uns zugesagt, sogar durch dieses alte prophetische Wort, 700 Jahre vor der Geburt Jesu. Dass wir auch in einer Zeit leben dürfen und sagen, ja, wir wissen mit geöffneten Augen, durch den Geist geöffneten Augen, dass wir in eine Zeit entgegengehen, in der Gott kommt, in der Weise, dass er seine Herrlichkeit verstärkt, dass er seine Gegenwart zunimmt. Ihr Lieben, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich hundertprozentig danach ausstreckt und die mit ganzem Herzen erwartet, dass er kommt. Das heißt, dass seine Gegenwart zunimmt, dass das Maß der Herrlichkeit wächst. Es ist uns verheißen, sogar durch dieses Wort. Aber ihr seht ja, im Verlauf der letzten 10 Jahre oder sogar mehr, haben wir ja selber als Gemeinde oder vielleicht auch als Einzelne prophetische Worte empfangen, die das bestätigen. Die uns zusagen, ja, ich komme. Und ich werde meine Gegenwart verstärken. Und euch so viele Worte, die in diese Richtung gehen, die genau das bestätigen, dass wir heute in dieser Zeit leben, wo wir damit auch rechnen dürfen, ganz konkret. Als Leib Christi hier an diesem Ort, als Leib Christi in diesem Land und wo immer, dass die Gegenwart Gottes zunehmen wird. Und es ist jetzt unsere Sache, dass wir uns ermutigen lassen durch diese Zusage und dass wir danach streben, danach ausstrecken, uns von ganzem Herzen es erbitten. Wenn Jesus im Vaterunser sagt, dein Reich komme, dann ist es dasselbe gemeint. Dein Reich komme, mehr und mehr und mehr und mehr, das ist gemeint. Es ist ja schon da. Es ist ja nicht Punkt Null, aber es soll zunehmen. Und da eine Sehnsucht zu entfalten und zu entwickeln, das ist entscheidend. Und ihr Lieben, überall, wo, das würde ich vielleicht noch sagen, ihr Lieben, wir werden, solange wir hier auf dieser Erde sind, nie die Vollendung seiner Gegenwart erleben. Das kommt in der dritten Stufe. Versteht ihr? Es ist noch nicht in dieser Vollendung hier jetzt auch zu verstehen. Und das hilft uns, wenn wir das so ein bisschen versuchen auch zu verstehen, aus der Bibel heraus mit den verschiedenen Stufen. Aber es ist uns verheißen, dass es ein Mehr gibt, bis es einmündet in die letzte Vollendung, wo er in einer anderen Fülle gegenwärtig sein wird, wenn er kommen wird und wenn er auf dieser Erde regieren wird, seine Gegenwart sichtbar ist und so weiter. Aber ihr Lieben, mit der Zunahme der Gegenwart Gottes nimmt auch die Rettung zu. Er sagt, er kommt und er wird retten. Ihr Lieben, es ist so wichtig, Rettung in vielfacher Weise, dass Menschen sich bekehren und zu Jesus finden. Aber das ist nicht alles. Dass Menschen eine verstärkte Erkenntnis ihrer Sünde haben und Reinigung geschieht in einem tieferen Maße als bisher. Dass Menschen in eine radikale Nachfolge Jesu kommen. Und dass Menschen mehr und mehr hineingenommen werden in den Prozess der Heiligung. Das gehört alles zur Rettung. Das ist ein ganzes Paket. Und wenn die Gegenwart Gottes zunimmt, dann wird das geschehen. Auch in einem größeren Maße, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Es hängt an der Gegenwart Gottes. Nicht an unseren Methoden. Dann, wenn er kommt, wenn seine Gegenwart spürbarer, näher wird, dann wird auch seine Heiligkeit näher. Dann wird mehr Sündenüberführung sein. Dann wird ein stärkerer Prozess der Heiligung geschehen. Dann werden Menschen radikaler Jesus nachfolgen und so weiter und so weiter. Sein Heil kommt. Und das wollen wir. Wir wollen zusammenarbeiten, unsere Hände stärken und sagen, ja Herr, wir möchten von ganzem Herzen, dass das geschieht. Und wir möchten beitragen durch unser Leben, durch unser geheiligtes Leben. Dadurch, dass die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben zunimmt und all diese Dinge tut, von denen ich gesprochen habe, damit das auch nach außen hin geschehen kann und viele, viele Menschen errettet werden. Und das Zweite, wenn seine Gegenwart zunimmt, das hängt immer an dem Ersten, er kommt. Wenn seine Gegenwart zunimmt, werden auch Zeichen und Wunder zunehmen. Dann werden Augen geöffnet, dann werden Taube hören, dann werden Lahme springen. Dann werden Stumme reden. Das ist natürlich auch ein Bild für Geistliches und für physisches Situation. Innere Augen werden geöffnet. Innere Ohren werden geöffnet. Aber auch körperliche Krankheiten werden geheilt. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo uns Gott verheißen hat, da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das zunehmen wird, dass wir damit rechnen dürfen, wirklich rechnen dürfen, weil er es erklärt hat, dass mehr und mehr Menschen geheilt werden. Deswegen, weil er es versprochen hat, weil er es erklärt hat, deswegen können wir unsere Hände stärken und jetzt mit großem Vertrauen weiter beten für Kranke, dass sie gesund werden zum Beispiel. Und was auch daraus folgt. Ihr versteht, aus der Zusage entsteht ein Handeln. So ist es hier gemeint. Und wir dürfen uns auch davon nicht sozusagen entmutigen lassen, wenn wir irgendwo den Eindruck haben, wir treten damit auf der Stelle. Diese Prophetie, dass Kranke gesund werden zum Beispiel, hat ja schon ein bisschen angefangen, aber es ist noch so unvollkommen, so in Spuren, Elementen, dass wir sagen, ja, das ist doch noch lange nicht das, was uns verheißen ist. Und weil es nicht kommt und weil es nicht kommt und weil diese Stufe sozusagen sich nicht weiterentwickelt, werden wir dann oft müde, enttäuscht, entmutigt und fangen an zu zweifeln, ob überhaupt diese Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, und er hat uns Dutzende Verheißungen gegeben, dieser Gemeinde hier, dass Heilungen durchbrechen werden. Aber wir leben noch in einer Stufe, wo wir sagen, ja, wo ist das? Und sind vielleicht nicht dankbar für das, was wir schon erleben, denn wir erleben ja auch Heilungen. Aber im Zusammenhang mit dem, was verheißen ist, haben wir den Eindruck, das hat sich noch nicht weiterentwickelt. Aber jetzt kommt es darauf an, ob wir festhalten, weil wir verstehen, dass sich Prophetien auch sozusagen stufenweise entwickeln. Dass es manchmal Zeiten gibt, wo wir den Eindruck haben, es bleibt stehen. Aber das heißt nicht, dass die Prophetie zu Ende ist. Es heißt nur, dass Gott auch seinen Zeitplan weiß, wo er Dinge weiterentwickelt und wir werden es erleben. Und wenn es wir nicht erleben, dann unsere Nachkommen. Ich sage es euch, es ist ganz wichtig, dass wir nicht alles nur auf uns selber konzentrieren und sagen, wenn wir es nicht erleben, dann. Gott lügt nicht. Und gerade diese Prophetie im Alten Testament sind ein Beispiel dafür, dass wir nicht nur so klein denken dürfen im Zusammenhang unserer Lebensspanne. Aber er wird auch innerhalb unserer Lebensspanne vieles von dem erfüllen. Das ist keine Vertröstung auf nachher, wo wir nicht mehr leben, hier auf dieser Erde. Sondern er soll uns ermutigen, hier zu erwarten, dass auch wenn längere Zeit irgendwo so ein, wie ein Stillstand ist, das ist nicht das Letzte. und dass wir einander zurufen dürfen, fürchtet euch nicht, seid nicht verzagt, denn Gott ist da, er kommt. Auch wenn wir es im Moment noch in dem Ausmaß nicht sehen, wie wir es eigentlich möchten. Und das Dritte, was hier so wunderbar gesagt wird in dieser Prophetie, er wird Wasserstellen und Wasserquellen in der Wüste hervorbringen lassen. Lieben, das ist ein so wunderbares Bild für die Gemeinde Jesu in unseren Tagen jetzt. Die Gemeinde Jesu ist wie eine Wasserstelle in der Wüste. Die Gemeinde Jesu ist wie eine Wasserquelle für lebendiges Wasser in einer Welt der Dunkelheit, in einer Welt der Dürre, wo Menschen kommen können und trinken können lebendiges Wasser. Gott sagt, er wird es hervorbringen. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zusage. Deswegen können wir festhalten, deswegen können wir beten dafür, deswegen können wir uns ausstrecken danach, Herr. Mach unsere Gemeinde mehr und mehr und mehr zu einer Wasserstelle, zu einer Wasserquelle, von der sozusagen viele, viele Menschen trinken werden. Mach unsere Gemeinde zu einem Landeplatz der Kraft des Heiligen Geistes, wo Menschen, wenn sie hereinkommen, diese Kraft erleben, weil du kommst. Es ist, hängt immer an seiner Gegenwart. Wenn seine Gegenwart in der Gemeinde ist, dann wird lebendiges Wasser fließen. Und ihr Lieben, noch einmal, das ist eine Verheißung, wo wir sehen, dass wir zu dieser Zeitepoche, in der wir leben, nicht so erfüllt, dass wir es flächendeckend über die ganze Welt, überall diese Wasserstellen sind, so wie wenn nur Wasser wäre. Das ist die nächste Stufe. Aber jetzt dürfen wir damit rechnen, dass überall in unserem Land zum Beispiel, in unseren Städten, in unseren Dörfern mehr und mehr solche Wasserstellen hervorsprudeln. Gemeinden entstehen und Gemeinden lebendig werden, wo frisches Wasser ist und dass dieses Wasser mehr sprudelt als bisher. Ich erwarte, dass es in 5 Jahren viel mehr sprudelt, als es jetzt sprudelt. Ohne undankbar zu sein für das, was wir jetzt erleben. Aber es gibt ein Mehr und darauf dürfen wir uns ausrichten. Es ist uns verheißen. Es wird zunehmen, weil das Reich Gottes etwas Zunehmendes ist, etwas Wachstumsmäßiges ist. Deswegen geht das nicht von heute auf morgen mit einem Schlag. Aber es hängt daran, dass wir aufgrund dessen, dass wir das vor Augen haben, dass das geschehen wird, dass wir unsere müden Hände stärken und uns mit ganzer Hingabe in das Reich Gottes verschwenden. Auch wenn wir im Moment vielleicht der ein oder andere enttäuscht ist aus seinem Leben heraus oder entmutigt ist oder etwas erwartet hat und es ist nicht geschehen. Ihr Lieben, Gott wird in verschiedenen Epochen auch unseres Lebens und darüber hinaus seine Verheißungen erfüllen. Und sein Wort steht fest. Und dann heißt es als letztes noch, und er wird einen Weg eröffnen. Einen heiligen Weg, eine heilige Straße. Das ist ein ganz wichtiges Bild, ihr Lieben. Das müssen wir uns auch einprägen. Gott wird es hervorbringen. Es ist wiederum sein Wirken. Und das ist wieder ein Bild für die Gemeinde. So wie die Wasserstelle ein Bild für die Gemeinde, so ist auch der Weg, die Straße ein Bild für die Gemeinde. Weg ist ein Hinweisschild. Etwas, was hinführt zu etwas. Und so soll die Gemeinde sein. Ein Ort, ein Weg, wenn man auf diesem Weg geht, kommt man direkt in die lebendige Gegenwart Gottes. Solange wir hier auf dieser Erde sind, noch in einer gewissen Weise unvollkommen, aber eines Tages vollkommen. Und das soll zunehmen. Alle, die auf diesen Weg treten, alle, die auf diesen Weg hereingenommen werden, sie werden auf diese Straße genommen werden, die direkt zu der Herrlichkeit Gottes führt. Und damit wird aber auch eines klar, es wird genannt die heilige Straße. Die Gemeinde als heilige Straße muss sich unterscheiden von allen anderen Straßen in dieser Welt. Sie ist eine heilige Straße. Auf ihr werden nicht Unreine gehen, wie es heißt. Das bedeutet, wer auf diese Straße tritt, wird geheiligt. Und das ist nicht etwas, was wir selber tun können. Wir werden geheiligt und gereinigt durch das Blut Jesu. Und wir werden durch den Kraft des Heiligen Geistes in einen Heiligungsprozess hineingeführt. Wir werden auch, solange wir hier auf Erden sind, nicht sündlos. Das ist eine andere Stufe wieder. Aber die Heiligung nimmt zu, auch das ist wachstumsmäßig. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass unser Leben mehr und mehr der Heiligkeit Gottes entspricht. Dass die Gemeinde eine Widerspiegelung wird, mehr und mehr der Heiligkeit Gottes. Wo es keinen Kompromiss gibt zwischen dem Reich Gottes und der Welt. Wo es keinen Kompromiss gibt zwischen rein und unrein. Ihr Lieben, das ist ganz wichtig. Und darum ist das auch eine Verheißung, die uns dahin führt, unsere Hände zu stärken, unsere wankenden Knie sozusagen festzumachen, in dem Sinne, dass wir sagen, ja Herr, von ganzem Herzen möchte ich diesen Prozess an mir geschehen lassen, der ständigen Reinigung, der ständigen Heiligung, denn ich möchte gerne eine Widerspiegelung deiner Heiligkeit sein. Und so werden wir ein heiliger Weg, der von anderen Menschen auch erkannt wird. Wenn es in der Gemeinde dieselben Kompromisse gibt wie in der Welt, dann werden wir als heiliger Weg nicht erkennbar. Dann werden wir auch nicht in die Richtung Menschen führen können, dass sie der Herrlichkeit Gottes entgegengehen. Ihr Lieben, das sind so unglaublich ist ein schlechtes Wort, sind so wunderbare Verheißungen, die uns hier gegeben sind. Und ich denke, ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir aus dem, was Gott erklärt, was er tun wird. Und wenn er etwas sagt, dann hält er es gewiss. Auch wenn sich manches ein bisschen hinzieht. Auch wenn es manchmal in Stufen geht. Auch wenn das manche Enttäuschungen mit sich bringt, weil es eben so ist in Stufen. Ja, dass wir trotzdem festhalten daran. Erstarkte Hände sind zunächst einmal Hände, die diese Verheißungen festhalten. Und indem wir uns auf diese Verheißungen stellen, auf ihnen knien, werden wir in unserem ganzen Verhalten ausgerichtet darauf, dass wir mit großer Erwartung in die Zukunft gehen, mit der Gewissheit, er kommt. Das ist etwas Wunderbares. Er kommt heute, er kommt morgen, er kommt nicht erst, wenn er wiederkommt, ja? Er kommt. Und jeden Tag können wir rechnen damit, dass etwas zunimmt an seinem Kommen. Wenn wir nur Hunger haben danach. Wenn wir nur in diese Richtung feste Schritte tun. Und unser Leben nicht in Kompromissen verlieren, sondern ganz auf ihn ausrichten und auf den Dienst in seinem Reich. Das ist die Motivation. Er kommt. Und er wird das alles erfüllen, wovon ich jetzt gesprochen habe und noch vieles mehr. Und darauf freue ich mich und ich glaube, wir alle. Amen.